Zeltreißverschluss auf. Die Besenwagen-Crew erwacht auf einem Campingplatz im Schwarzwald. Man soll ja in der Offseason nicht fahren. Also haben wir ein Lager aufgeschlagen, denn wir haben drei Gäste gefunden, die alle am selben Fleck wohnen. So können wir eine Weile bleiben und ich kann die Standleitung zu Heinrich Hausler ausnutzen, der mir verlässlich Infos aus seiner Trainingsgruppe durchgibt. Nach Halle letzte Woche sammeln wir heute einen von Heinos Teamkollegen auf, den wir schon lange mitnehmen wollten. Es wurde uns nur bisher verwehrt. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Jo, und Rafa stellt uns den Weber-Grill im Lager auf und kümmert sich um Camping-Equipment und passende Outdoor-Bekleidung für uns. Danke.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Jo, ihr habt es nicht vergessen, die Besenwagen-Crew ist ja schon seit dem Sommer, eigentlich schon seit dem Frühjahr, also im Endeffekt beim Giro waren ja schon alle auf dem Whoop unterwegs, ne? Also wir eben auch mit Whoop unterwegs und mittlerweile ist die Whoop-Mitgliedschaft und die ganzen Ratschläge der App, ja, das ist so Standard schon für uns, ne? Ich habe mir eigentlich gar keine Gedanken mehr drüber gemacht, aber es wird Zeit, mal wieder drüber nachzudenken, denn Andi kam die Woche mit einer Idee bzw. einer Wette um die Ecke. Andi, was hast du uns vorzuschlagen?
Völlig naiv starte ich ja jeden November noch meine Saisonvorbereitung. In den letzten Jahren weniger erfolgreich. Aber mittlerweile muss ich sagen, diese Messwerte stellen mich nicht mehr zufrieden. Also wenn die überhaupt mal zufriedenstellend gewesen sind in dem Zeitraum. Und die will ich jetzt verbessern. Also Ruhepuls ist mir zu hoch. Von der HFV will ich gar nicht erst reden. Aber ich brauche ein Ziel dazu, um mich zu motivieren. Und ich würde jetzt vorschlagen, haltet ihr die Wette, dass ich eine perfekte Woche schaffe bis Weihnachten? Also einmal 7 Tage in grünen Erholungswert hintereinander. Wenn ich das nicht schaffe, lade ich euch beide zum Essen ein. Und wenn ich es schaffe, ladet ihr mich ein. Aber in beiden Fällen suche ich das Restaurant aus.
Nee. Also ich gehe die Wette ein, wenn wir gewinnen, das Restaurant aussuchen dürfen, weil sonst wird es irgendwie nur Rot-Weiß-Schanke, wie das bei euch heißt, oder Pommes-Schanke, keine Ahnung. Und bei dir wird es dann irgendein Sterne-Restaurant. Aber, also ich werde auf jeden Fall erstmal...
Die Chancen für euch stehen aber besser,
ja, ich wollt's grad sagen.
Hier in Köln fängt jetzt morgen Karneval an. Und also ich starte auf jeden Fall am Samstag dann schon mal mit einem roten Erholungswert.
Genau, und ich hoffe auch, dass du bis nächste Woche zur Aufnahme Dienstag auch wieder nüchtern bist. Daher wette ich dagegen, dass du es nicht schaffen wirst, eine Woche lang grün zu sein, was bei mir eher Standard ist. Es ist bei dir bis
in Weihnachten. In welchem Zeitraum willst du das schaffen?
Bis Weihnachten, bis zu unserer letzten Folge
dieses Jahr. Alles klar. Ich wollte nochmal so zwischenfragen, wie so jetzt normalerweise so eine Woche bei dir aussieht. Wie viele grüne Tage schaffst du?
Also gerade habe ich 3, aber ich gehe auch gleich zum FC. Also wird es morgen wahrscheinlich eher nicht mehr grün sein. Und davor die Woche, da hatte ich keinen grün.
Ja, okay. Ja klar,
ja,
wir sind dabei,
dagegen,
oder
ja.
Paul?
Ist einfach.
Also wir können ja Andi auch dann irgendwie so, es gibt ja so ein Drink-Cocktail-Taxi mittlerweile oder sowas, können wir eben nach Hause bestellen.
Nee, das brauchst du bei Andi ja noch gar nicht mehr. Das brauchst du wirklich einfach nur ein anderes wie ein Fußballspiel oder halt sowas wie Karneval. Und der Karneval hört dann jetzt ja nicht am 11.11. auf wieder, sondern der zieht sich ja durchweg. Und dann gibt es ja, ja genau,
ja, bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit.
Oder halt einfach nur, dass bald Weihnachten ist, wird zelebriert bei Andi. Von daher glaube ich es nicht, genau.
Glühwein, ja. Weihnachtsmarkt. Und ansonsten können wir uns ja auch mal zum Fahrradfahren verabreden. Ich fahre dann extra schnell,
richtig,
um die Woche zu zerstören irgendwie.
Okay, also gilt die Wette.
Alright. Yes. Top, die Wette gilt. So, und wer noch keinen Peil hat, worüber wir eigentlich gerade reden, Whoop 4.0 ist ein Fitness- und Gesundheitswearable, das dich durch praktisches Feedback zu deinem Schlaf, deinem Training, deiner Erholung und deiner Gesundheit unterstützt, das Potenzial in dir zu wecken. Und mit uns kommst du in der ersten Reihe in den Whoop-Genuss. Hörerinnen und Hörer vom Besenwagen erhalten 15% auf ihre Mitgliedschaft, wenn du den Code Besenwagen während des Bezahlvorgangs eingibst. Das Ganze gibt's wie immer in den Shownotes. So, Andi, du willst dich wo anmelden, habe ich gehört.
Paul wollte mich überreden.
Also,
Paul,
ja,
will einen Halbmarathon starten, hat er gesagt.
Ja, nee, also ich habe ja, also meine Pläne sind ja immer groß, vielleicht solltest du dir realistische Ziele vornehmen, also vor allen Dingen, wo ich dann auch wirklich dabei sein könnte.
Auch geil, die Absicht, sich einfach irgendwo anzumelden erstmal.
Ja, Andi, ich kann dir auch noch Atlas Mountain Race empfehlen. Da hast du auf jeden Fall genug, also danach solltest du Form haben.
Da hast du, das wollte ich mit dir schon mal machen, da hast du dich nicht getraut.
Nein, das war Silk Road, was du mit mir machen wolltest.
Bist du sicher?
Hundertprozentig, weil ich mir die Doku noch angeschaut habe und du hast mir gesagt, ey, das ist doch gar nicht so schwer. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist also das Härteste, was du machen kannst.
Du hast nur Angst vor der Wildnis.
Ja, die habe ich mittlerweile ein bisschen abgelegt, nachdem ich ein paar Mal in Köln war, aber trotzdem ist Atlas nicht, glaube ich, so hart. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich es noch nie gemacht habe, wie Silk Road.
Ich glaube, alles, was mit Mountain im Namen hat, das würde ich jetzt erstmal rauskriegen.
Atlas Mountain Race ist doch das, was vor ein oder zwei Jahren alle machen wollten und keiner wurde angenommen, dann sind alle trotzdem hingefahren.
Genau, das ist das, genau.
Ja. Julian zum Beispiel.
Ja, ich habe mich da jetzt auch angemeldet und ich hoffe über die Sponsoren, die da vertreten sind als Partner, weil das auch meine Sponsoren sind, dass ich irgendwie da reinkomme. Also ich hoffe es einfach wirklich, dass da quasi höhere Gewalt mich zulässt. Aber dieses
Promi-Bonus.
Gewalt vor allem.
Ja, Gewalt. Das Anmeldeprozedere ist echt krass gewesen. Du musstest dir dieses Race-Manual durchlesen. Und da wurden halt echt Fragen gestellt, wie was machst du, wenn du dich verletzt, aber nicht lebensgefährlich und du 50 Kilometer weit weg bist.
Ganz klar, weiterfahren.
Und nee, und du 50 Kilometer weit weg bist von der nächsten Stadt und dein Rad irgendwie nicht mehr funktioniert. Irgendwie sowas. Also so, oder was warst du schon mal, oder was ist die längste Zeit, wo du keinen Handyempfang hattest? Also so Dinge, wo du beim Ausfüllen Angst bekommst, daran teilzunehmen. Wo du beim Ausfüllen das schon hinterfragst, ob du es wirklich machen solltest. Und ich habe es trotzdem ausgefüllt und bin mal gespannt, ob ich jetzt genommen werde. Aber ey, das ist, also ich habe auf jeden Fall, also ich habe noch nie so viel Respekt vor etwas, wenn ich da mitfahre, wie vor dem Ding. 1300 Kilometer sind es dann jetzt auch. Ja.
Ja, nice.
Du musst dann schon im Zelt schlafen, ne? Oder Biwak, oder was machst du dann?
Naja, also die Infos, die ich bis jetzt so sammeln konnte, auch aus Videomaterial, ist so, dass du hast schon in den Ortschaften immer so kleine Hostels oder Hotels oder irgendwas.
Aber Paul will einfach nicht draußen schlafen.
Nein, jetzt hör doch mal zu. Also es ist schon so, dass die meisten versuchen, irgendwie in diesen Ortschaften zu pennen. So, und die sind auch mega gastfreundlich. Also die Leute wissen dann, dass dieses Event da stattfindet und die lassen dich dann auch da pennen so und dann zum Teil auch umsonst und geben dir Essen und so.
Klar, das fand ich auch gut, ne?
Das fand ich auch gut, aber ich habe mittlerweile auch schon ein paar Mal draußen gepennt, von daher hätte ich jetzt auch keine Angst, draußen zu schlafen. Was krass ist halt einfach nur, dass es da bis 0 Grad geht, ne? So, und du erfährst am Tag halt schon warm und dann nachts 0 Grad. So, das wird interessant. Aber darüber können wir sprechen, wenn ich die Zusage habe. Du
weißt, dass Julian ungefähr jeden Tag so ein Gericht gegessen hat, Tajime oder so hieß das. Es gab jeden Tag das gleiche auf jeden Fall. Es sah aber immer gut aus.
Ja, ist auf jeden Fall interessant. Muss man auch mit Mountainbike fahren, eigentlich. Fast schon mit einem Fully, also mit einem Hardtail, weil es so rough ist. Aber bevor Andi jetzt wieder anfängt zu sagen, warum gibt es Gravel überhaupt, können wir dazu überschwenken, Andi, wo du dich anmelden möchtest. Oder du hast dich doch angemeldet, du weißt es aber noch nicht.
Ja, mich hat ein Kumpel gefragt, ob ich so einen Lauf mit ihm mache jetzt im Dezember. Deswegen bin ich heute das erste Mal seit, ich weiß nicht, kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber es ist wahrscheinlich schon gut 5 Jahre her, dass ich das letzte Mal so wirklich laufen war. Und ja, ist auf jeden Fall genauso beschissen, wie man es in Erinnerung hat, oder? Also ich mache jetzt auch wieder so ein bisschen Sport, um mit meinen Sportlern so ein bisschen zu connecten, weißt du? Dann erzählen die mir jetzt so, ich habe Muskelkater, ich war im Fitnessstudio. Und dann sage ich, ja, habe ich auch. Weißt du, oder die sagen so, ich habe jetzt angefangen zu laufen, dann kann ich sagen, ja, ist scheiße, ne? So, heute war ich 4 Kilometer laufen. Was war meine Pace, Paul, schätz mal?
4 Kilometer laufen. Ja, genau.
6:30.
Es waren weniger als eine halbe Stunde.
Er kann.
War gerundet.
Ja, so alles zwischen 5:30 bis 6. Knapp unter 6. Ja.
Nee, Mann, also schon 5:40 bin ich gelaufen.
Ja, sag ich alles zwischen 5:30 und 6.
Also ich finde, das hat ja nichts mit Laufen zu tun. Das kann man maximal Joggen nennen, oder? Das ist jetzt mein nächstes Ziel, wieder in so ein Lauftempo reinzukommen.
Ja, also es ist halt, also so mit deinem. Ist
doch gar nicht so einfach, langsam zu laufen, oder?
Nee, also ich glaube, ja, das Thema hatten wir schon mal.
Geil, wieder jetzt.
Ja. Ja, aber so von den Schritt, also keine Ahnung. Ich kann gar nicht so schnell atmen, wie meine Schritte gehen, weißt du?
Nee.
20 nee, Minuten, 5 Kilometer.
Also wenn Andi jetzt auch noch dabei ist, dann müssen wir es echt mal machen, zu dritt.
Ja, aber das machen wir nicht, also da brauche ich Monate jetzt, um gegen euch zu rennen.
Nee, also ich sag...
So nächstes Jahr im Februar.
Nee, so lange brauchst du nicht. Also natürlich, ja, also Andi, wenn du jetzt einmal gelaufen bist und denkst, du läufst dann im Februar noch einmal kurz davor, bevor du
was machst. Nee, ich gehe ins Trainingslager im Januar. Ich mache den ganzen Januar ein Trainingslager.
Ja, was am Glas oder wo machst du eins?
Hä? Nee, was so sind? Multisport.
Multisport-Trainingslager.
Ja, aber also bei Andi involviert das eigentlich mit ganz viel mit Alkohol, deswegen weiß ich nicht, wie wenn.
Ich mache Dry January.
Ja, da solltest du aber deine Whoop-Challenge vielleicht auch auf den Januar legen und nicht auf Dezember.
Ey, ich kann ja nicht erst im Januar anfangen, wenn ich im Februar gegen euch laufen will.
Das stimmt natürlich. Das ist auch gut, dass du das so siehst. Das freut mich.
Paintball-Trainingslager.
Paintball, genau.
Ich versuche immer noch rauszufinden, was er macht.
Das ist gerade gar keine Überleitung, aber wir müssen heute eine zackige Folge hier hinlegen, weil der Andi noch zum FCK will. Heißt es, sagt man FCK? Nein. Oder wie sagt man?
FCK ist Kaiserslautern, Mann. Kaiserslautern. FC einfach nur.
Einfach nur FC.
Ein FC in der Bundesliga.
Okay. Aber sind die eigentlich zweite oder dritte Liga?
Nee. Bundesliga, Paul. Jetzt lass uns nicht nach dem Laufen über Fußball reden, weil sonst sackt das Niveau hier ins Bodenlose.
Lass doch lieber nochmal drüber reden, über Sportarten, wo man Helm mit Visier braucht.
Ja, nee, das können wir auch gleich klären.
Das interessiert mich wirklich.
Ja, genau, aber da kommen wir gleich hin. Ich will ganz kurz zwei Sachen hier reinholen, so quasi fürs gute Gewissen. Und zwar hat mich meine Schwester darauf aufmerksam gemacht, dass es ein SPOWI-Kalender gibt. Also SPOWI ist die Abkürzung für Sportwissenschaften. Und das...
Danke, Paul.
Genau. Ja, gut, das wissen noch nicht alle. Also sind ja nicht alle so gebildet wie du. Und genau, ist ein Kalender mit Aktbildern. Da werden die meisten jetzt sicherlich hellhörig. Genau, und man kann diesen Kalender noch bis zum 13., das ist bis zu diesem Sonntag, bestellen auf spowi-kalender.com. Wir hauen die Adresse auch mal in die Shownotes. Und zwar ist es nicht einfach irgendwie nur Geld einsammeln, sondern das Geld, was man da quasi durch den Kalender einnimmt, gibt man dann an drei gemeinnützige Organisationen weiter. Genau, und das ist in diesem Jahr...
Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ja, neben dem Besenwagen-Trikot, was er seinen Liebsten schenkt, der sollte diesen Kalender noch ins Geschenk packen.
Genau,
also ich bestell jetzt einen und schicke den ins Besenwagenbüro, kann sich der Fabi dann aufhängen.
Würde ich auch so. Da ist vor allem ein Bild, was ich sehr gut finde. Kann man sich angucken. Ganz viele Ärsche auf einem Bild. Sieht sehr schön aus. okay. Na gut, und jetzt noch bei Ärschen.
Bei Ärschen können wir weitermachen.
Genau, das passt sogar, weil wir jetzt bei Ärschen sind und ich damals mit meinem Arsch ganz oft bei der deutschen Meisterschaft in Magstadt den Berg runtergerutscht bin. Da gibt es auch sensationelle Bilder von. Genau. Dieses Jahr findet wieder jetzt am Wochenende das Crossrennen in Magstadt statt. Der Veranstalter hat mich vor Wochen schon darauf hingewiesen, dass ich es doch bitte mal erwähnen könnte oder ob ich es erwähnen möchte. Ich wollte es erwähnen, habe es immer wieder vergessen, deswegen mache ich es jetzt kurzfristig. Wenn ihr also nichts vorhabt, fahrt am Samstag und Sonntag oder ich glaube nur am Sonntag nach Magstadt und nehmt an diesem Crossrennen teil. Oder feiert die Leute an. Traditionsveranstaltung ist im Raum Stuttgart. Dort leben ja sehr viele Radfahrende, von daher gibt euch das.
Alright, jetzt zu Helm mit Visier.
Ja, warum fährt man damit? Die Frage hätte ich gerne beantwortet. Das ist ein Aufruf an die Zuhörer.
Erstmal, was gibt es für Helme mit Visier? Also
das ist ja Mountainbike. Ja,
es gibt natürlich Zeitfahrhelme.
Nee,
ich meine einfach so einen normalen Straßenhelm mit Visier.
Wie normaler Straßenhelm mit Visier?
Hast du noch nie gesehen, oder was?
Ja, das sind Kinderhelme, die du das gerade meinst.
Nein.
So vom Puck oder wie der heißt, ein Puck oder? Nee, Puck. So Kinderhelme.
Giro hatte doch auch mal so einen Helm, wie so ein Aero-Helm war das und den konntest du optional mit so einem Visier fahren.
Ach du meinst mit Glas integriert. Ich dachte gerade Visier, ja, aber Visier ist ja auch das Ding oben, was...
So ein Schirm meinst du? So.
Ja, genau, nee, so Mountainbike-Helme. Sind man auch Visier oder nicht?
Die kann ich mir erklären. Aber ich kann nicht erklären, warum man hier so ein...
Ey, genau, da müssen wir so ein Beispiel nennen. Giro hatte mal einen, Casco, das sehe ich ganz oft hier, das sind ja meistens Leute, die einen, heißen das S-Pedelec? Also die Dinger, mit wo du einen Führerschein für auch brauchst, die Fahrräder?
Kann sein. Ja, vielleicht, weil die besonders schnell sind.
Die haben den ganz oft auf. Genau, aber das gibt's echt von ein paar Herstellern. Ja.
Passt auf jeden Fall ins Bild. Ja. Da ist das legitim, finde ich.
Ja, also die haben auch mal Warnwesten an. <So. lacht> Habe ich heute auch wieder zwei gesehen heute Morgen.
Aber Andi, wie kommst du drauf?
Ja, ist mir jetzt öfter aufgefallen und jedes Mal, wenn ich an so einem vorbeifahre oder mir jemand entgegenkommt, denke ich mir so, warum keine normale Sonnenbrille und ein Helm? Warum beides in einem? Ich kann es mir nicht erklären.
Ich kann's
es ist ja jetzt nicht so, dass die diesen eventuellen aerodynamischen Vorteil brauchen, wobei ich gehört habe, dass jetzt eigentlich gerade so der Trend ist, dass viele wieder auch ohne Helm zum Beispiel Zeitfahren, ohne Brille im Zeitfahren fahren, weil es schneller ist als mit Brille.
Ja, das ist aber auch individuell.
Also kommt auf den Helm drauf an.
Genau, und auf die Brille und auf die Gesichtsform. Das jetzt so pauschal zu sagen, das ist halt auch wieder...
Also bei Tony Martin sind wir uns relativ sicher, ohne Brille ist der Weg.
Ja, genau, hat auch so
zu viel schönen Stützen gefühlt. Jetzt eigentlich Tony
Martin. Die gibt's nicht mehr. Genau, was macht eigentlich
Tony Martin, Basti?
Nee, aber ich finde aber auch, dass, das ist jetzt gerade schon wieder, ich freue mich schon wieder auf die Mails dazu, aber dass Leute, die sich so einen Helm kaufen, auch tendenziell sich das Bianchi mit diesen komischen Dingern vorne kaufen.
Ja.
Oder?
Da bin ich bei dir.
Ja. Also so maximaler Aero-Gain.
Ja, man will, glaube ich, auch so ein bisschen anders sein.
Genau.
Besser.
Ja.
Performance-technisch besser.
Ja, genau.
Komfort könnte ich noch nachvollziehen.
Also nicht, ich glaube, ich habe sowas mal aufgehabt.
Du hast ja keine Druckpunkte mehr, ne?
Ja, aber ich habe sowas mal aufgehabt. Das ist schon eher tendenziell so, dass es, also klar, du sitzt ja auch in einem Auto und da ist die Scheibe ja auch sehr weit weg von dir. Aber das ist halt auch ein Auto. Du kannst im Auto nicht die Windschutzscheibe ums Gesicht legen, aber es ist halt schon geiler, wenn du einfach so eine Brille hast, die so seamingless ist, weißt du, also wo du gar nicht so mitbekommst, dass du eine Brille auf hast, das läuft bei so einem Visier nicht mehr möglich. Ey,
eine Sache noch. Und Komfort.
Weißt du früher noch diese Cat-Zeitfahrhelme, die auch der Bahnfirma gefahren ist, wo so ganz Visier so runter war. Und da waren irgendwie so vorne so in der Mitte, so Nase war noch angedeutet und dann so die quasi halt so wie Brillengläser. Das war ja, als wenn du im U-Boot sitzen würdest. Also hast du ja gar nichts gesehen.
Periskop.
Aber hier, apropos Druckstellen und Komfort, das ist auch der Grund, warum man immer eine lange Hose, eine kurze Hose mit Beinlingen vorziehen sollte. Das ist einfach viel bequemer. Und da fällt mir gerade ein, uns hat jemand eine Mail geschickt, er will die Domain beinlinge.de verkaufen.
Habe ich auch gerade gesehen.
Ich würde sagen, muss er drauf sitzen bleiben, weil kein Mensch braucht Beinlinge. Also sorry, zieh einfach eine lange Hose an. Langehose.de wäre jetzt
Problem,
gut zu kaufen.
Das Problem mit Beinlingen, ich hatte heute auch eine lange Hose an und es war erst ein bisschen frisch und dann nachher zu warm, dass ich geschwitzt habe in der langen Hose. Und
fahr doch eine Dreiviertelhose, Paul.
Nein, das geht nicht.
Ich habe jetzt so eine ganz dünne lange Hose. Mega geil eigentlich.
Ja, ich auch. Von Rafa, die neue.
Das ist meine lieblingslange Hose jetzt, aber ist halt im Winter dann ein bisschen...
Ist das eine Pro-Team oder was ist das? Oder eine Core oder was?
Ja, das ist quasi wie eine lange, normale Hose. Also die ist jetzt nicht jetzt nochmal dicker oder so. Die ist eigentlich perfekt jetzt gerade für das Wetter. Und man hat keine Druckstellen.
Ja, wir waren gerade schon bei Bianchi. Lass doch da nochmal weitermachen. Die haben sich jetzt noch Akea an Land gezogen.
Da bin ich jetzt mal gespannt, wie die Kombi aussehen wird. Rotes Trikot und Celeste. Wie nennt man die? Oder Celeste? Türkis, würde ich es sagen. Jeder Bianchi-Fahrer regt sich jetzt auf, weil ich Türkis gesagt habe.
Fährt Nasser Bohani da noch?
Ja, also der ist zwar nicht so viel gefahren, aber der fährt da noch, ja.
dann muss das Ding ja dann fahren auf jeden Fall. Nairo hat sich abgesetzt.
Der ist rechtzeitig ausgestiegen. ich habe so das Gute Gefühl, Frage. Also ich weiß nicht, wer den jetzt noch unter Vertrag nehmen möchte, oder?
Wird nochmal in so einem mittklassigen kolumbianischen Team unterkommen, vielleicht. Also wenn jetzt nicht noch ein Stunt passiert.
Quintana noch offen, Kev noch offen.
Was haltet ihr von dem Gerücht, Kev zu Legion?
Ernsthaft? Ja gut, aber die fahren ja, also der will ja die Tour fahren.
Ja, das wird nichts.
Ja, genau, das ist ja Quatsch. Das kann ich mir in zwei Jahren vielleicht mal irgendwie so als Marketing-Gag vorstellen, wenn Specialized den Gap oder mal richtig aufmacht. Aber sonst ist das ja kompletter Quatsch. Obwohl Legions will sich jetzt irgendwie London irgendwie niedersetzen, ne?
Ja, glaube ich, das Gerücht ist ja, also, dann zustande.
Aber ich bin jetzt echt mal gespannt, was mit Kev passiert, so wo der hingeht. Also BBB, oder wie heißt es, B&B-Hotels, das sieht jetzt ja gerade nicht so rosig.
Wird nicht.
Wird nicht, ne?
Nee.
Also
aber, ich bin mal gespannt, ob das Team nächstes Jahr überhaupt an den Start geht, ehrlich gesagt.
Genau, das wäre jetzt meine Frage. Hast du da irgendwelche Infos, die du nicht sagen darfst?
Nee, ich habe nur gehört, dass jetzt Fahrer schon woanders anfragen.
Das ist natürlich also, jetzt so Anfang November immer eine gute Zeit.
Auch, ja. Anfang November noch ein Team suchen, ist nie ein gutes Zeichen.
Aber ich habe gestern irgendwie gehört, dass die einen anderen Radsponsor schon sicher hatten. Irgendwie KTM weg, BMC.
Ach echt?
Hat da angeheuert.
Was?
Du, keine Ahnung. Also es ist einfach nur Gerüchte, die man da hört. Eigentlich hatte ich gehört jetzt, dass KTM dann als einziger Sponsor noch mit an Bord ist aktuell.
Gestern gehört, dass da BMC sein soll und KTM dafür die ganzen Bikes von B&B jetzt an Santik gegeben hat.
Warte mal, Santik, das deutsche Conti-Team oder was? Hä, wie jetzt nochmal? Die waren eigentlich da am Start und die...
Die hatten die schon geplant, das Material für die. Aber das wurde jetzt wohl nicht abgerufen. Und von einem Fahrer von Santik habe ich gehört, die haben jetzt die KTM-Räder von BMW Hotels gekriegt. Kann ein Schwachsinn sein.
Ach so, die KTM-Räder. Ich dachte gerade die BMC-Räder.
Nein, so, die KTM-Räder. Nee,
okay. Ja, gut, das ist ja. Hat der Pierre Rolland schon einmal rüber geschleudert und dann gehen die jetzt rüber an Santec oder was? Aber sind das dann neue Räder oder?
Scheint so, ja. 23er Modell hieß es also. Gehe ich mal davon aus.
Okay, interessant.
Wildes Rätselraten. Auf jeden Fall dieses Jahr irgendwie wilder als sonst, finde ich, oder? Dieser.
Ey, da will ich jetzt mal kurz was sagen zu KTM. Die sollen die Räder lieber verkaufen und dem BDR mehr Geld zur Verfügung stellen, damit die in anderen Sportarten, außer olympische Sportarten, mal Geld reinstecken.
So. Und das aber auch in den Vertrag reinnehmen.
Das aber auch in den Vertrag reinnehmen, genau. Ja. So.
Ja, dann hier Leopard-Fusion mit Rival. Gerade auch on Tour.
Ey, Rival ist...
KT-Szene, super, super spannend.
Aber wird das Pro-Team?
Nee. Also ist natürlich geplant auch irgendwann.
Nee, aber Rival war doch... War Rival nicht Pro-Team? Nee. Oder waren sie jetzt wieder nicht
Vor
mehr?
Vor zwei die Jahren.
Okay, aber die sind auch also, immer...
Beziehungsweise letztes Jahr.
Die sind auch mal ein Jahr Pro-Team, ein Jahr Conti oder ein Jahr Pro-Team gefühlt so. Haben ja auch alle drei Jahre neuen Namen.
Ja, die haben als KT-Team gestartet und so waren dann Pro-Team länger, ja.
Okay. Na gut, aber das war ja irgendwann mal Kult. Also ganz früher war das ja mal Kult. Und dann vor Kult war das dann irgendwann Stölting-Kult oder so. Also es ist ja schon eine lange Team-Historie unter diesem, ich glaube, in diesem Geklüngel da, oder? Wie auch immer.
Es waren zwischendurch mal zwei verschiedene Teams.
Ja.
Aber der Teamchef, der hat auch schon mal Kult gemacht, ja.
Okay. Ja, Cross-EM, nachdem wir letzte Woche, das heißt wir, also vor Engler Ralle, und ich habe mich da auf den Zug mit draufgesetzt.
Du auch.
Also. Nein, ich habe ja gerade gesagt, ich habe mich auf den Zug mit draufgesetzt.
Andi,
ein
bisschen Popcorn essen.
Genau, ihr habt ja beide so gezündelt.
Hände gerieben.
Hände gerieben, genau. Und das E-Mail-Postfach vollgelaufen ist, nee, nicht ganz schlimm war es nicht. Aber wollen wir jetzt auch nochmal wieder über Cross berichten. Und diesmal lasse ich die negativen Untertöne weg. Ich versuch's. aber ja, die Cross-EM hat stattgefunden am vergangenen Wochenende und aus deutscher Sicht, ach ja, was soll ich sagen? Also könnte erfolgreicher sein. Aber es wurde mir zugetragen, dass Marcel Meisen sehr wahrscheinlich nicht mehr lange deutscher Meister ist, wo jetzt von unten sehr viel Druck nachkommt. Ich muss sagen, Marcel ist jetzt gerade auch nicht überragend unterwegs, aber ich habe gerade noch nicht allzu viele Sorgen, dass er diesen Meistertitel nicht verteidigt. aber auf jeden Fall gewinnt bei den Männern Elite Michael van Turnhout vor Lars van der Haar, der war Titelverteidiger, und Laurens Zweig. Bester Deutscher mit Marcel Meisen auf Platz 15, auch als einziger, der nicht rausgenommen wurde von den Deutschen, sind aber auch nur 17 Fahrer.
Es gibt doch mal den Ergebnisdienst, sondern sag, beurteil das doch lieber mal.
Ja, ne, wie soll ich das beurteilen?
Zufrieden also, damit, mit dem Abschneiden von Marcel zum Beispiel.
Naja, also Marcel, also ich hab mir das Rennen angeschaut, und der Marcel fährt halt bis so letztes Drittel nicht gut und wird dann immer besser. Also der war irgendwann so auf Platz 20 oder 22, und der Florian Hamm, der zweitbester Deutscher oder als noch einziger zweiter Deutscher im Rennen war, war immer so in seiner Nähe, und am Ende, ich glaube, laut Ergebnis konnte Florian nicht durchfahren, und Marcel Meisen wird 15. mit 4,5 Minuten Rückstand. Da ist jetzt schon eine Lücke Richtung Top 10, also von über einer Minute, von daher denke ich mal, war das jetzt kein überragendes Rennen von ihm. Was soll ich dazu sagen? Ich habe mehr Informationen aus dem Nachwuchsbereich, was die Leistung angeht, als jetzt irgendwie von Marcel. Der kann schon.
Spannend.
Ja, der kann schon mehr, aber das ist halt natürlich auf jeden Fall nicht zufriedenstellend.
Bei den Frauen gelaufen.
Genau, Frauenelite gewinnt Femme van Empel, die eigentlich noch U23-Fahrerin ist, fährt im nächsten Jahr auch bei. Wie heißen die Jumbo? Heißen sie nicht so noch Jumbo Visma? Oder ändert sich da irgendwas? Genau, also bei Jumbo Visma im Frauenteam, zusammen mit Marianne Voss. Marianne Voss sagt auch schon, dass es eine sehr große Karriere vor sich hat, die Femme. Genau, sie gewinnt vor Celine Del Carmen Alvarado, auch schon mal Weltmeisterin gewesen, und Kata Blanka, Ungarin. Genau, da wird die beste Deutsche.
Ey, Marianne 21. Voss übrigens, ganz kurz hier eingeschmissen, bei uns in der Folge noch erzählt, so, sie macht erstmal keinen Gravel.
Achso, ja, genau, wird dann Gravel-Meisterin.
Eine Woche, zwei Wochen später niederländische Meisterin Gravel.
Aber ich vermute ja, dass sie dachte, es wäre ein Cross-Rennen. Und dass es einmal nach 50 Minuten nicht vorbei war.
Kann sie auch alles im gleichen Rad fahren.
Genau. aber wie gesagt, bei den Frauen, beste Deutsche, Stephanie Paul, sind aber leider auch nur 22 Frauen am Start gewesen. Das ist immer so leichte negative Unterton bei, ne, muss ich sagen, aber das ist gar nicht so gemeint.
Willst du jetzt dann, die anderen Ergebnisse auch noch alle vorlesen? Dann gehe ich mal kurz und
Tee
oder so.
Nee. Wartet mal ab, wenn wir hier irgendwie Mike Kluge oder Hanka Kupfernagel reinholen, was sie so zu erzählen haben.
Ja, und dann noch alle dazu, ey. Dann haben wir richtig Hauptgewinne. Auf jeden Fall, ja, ich will kurz mal durchgehen, weil ich finde das schon interessant, weil wir letzte Woche uns so ein bisschen echauffiert haben, und ich glaube, zu viele Leute haben sich angesprochen gefühlt mit der Kritik, die gar nicht
Wer
gemeint waren.
Wer hätte sich denn angesprochen fühlen sollen?
Ja, Leute, die Profis werden wollen. Es gibt aber auch genauso RadfahrerInnen, die an so einer EM oder Weltcup teilnehmen, die für sich gar nicht das Ziel haben, irgendwie noch Profi zu werden, weil sie mitten im Leben stehen, Berufe ausüben und einfach auch gar nicht richtig trainieren können. So, und deren Leistung respektiere ich, aber ich respektiere eh alle Leistungen, aber das ist ja ein anderer Kontext.
Nein.
Nein, aber das ist ein anderer Kontext.
Eine Schlangengrube, dieses.
Ja, aber das ist ja ein anderer Kontext, und da müssen sich nicht alle angegriffen fühlen, ja, sondern es ist auch egal, kann jeder sehen, wie er will. Ich schreibe übrigens gerne lange E-Mails, also wenn noch jemand Kritik hat, mir einfach schreiben. Ich habe mittlerweile so vorgefertigte Formulare, die ich dann einfach rausschicke und dann ersetze ich bloß die Themen. Genau, auf jeden Fall bei der U23 männlich, den Namen kann ich wahrscheinlich gar nicht aussprechen, Emil Verstringe vor Timo Neis, der Sohn von Sven Neis und Wietse Meusen. Timo Neis war in Führung, hat dann technische Probleme, bla bla bla. Auf jeden Fall, bester Deutscher wird da auf Platz 22, Fabian Eder. Tom Lindner musste aussteigen, der ist wieder mal verletzt, hat, soweit ich weiß, wieder Knieprobleme und wird wahrscheinlich jetzt auch aussetzen müssen. Kann man vielleicht auch mal erwähnen, nicht, dass Leute, wir denken, dass er keinen Bock hat auf Training oder so, sondern der ist halt verletzt und konnte deswegen nicht zu Ende fahren. Genau, Andi, also ich hoffe, du bist noch nicht eingeschlafen. Dann Frauen U23, hier ein erfreuliches Ergebnis. Habe ich quasi auch News bekommen, wie man dieses Ergebnis einschätzen kann. Da wird Judith Kral 11. Und das ist, glaube ich, ein erfreuliches Ergebnis.
Top. Kral ist auch die einzige deutsche Crosserin, die mir so präsent ist. Männlich wie weiblich.
Ja. Außer so, ja, die war beim Weltcup in den USA, war sie schon gut und jetzt wird sie 11. in der U23, hatte technische Probleme, was sie auf jeden Fall die Top 10 gekostet hat. Ich denke mal, alles Richtung Platz 8 wäre möglich gewesen, darüber hinaus auch schwierig, aber da ist auf jeden Fall Hoffnung für die Zukunft da. Genau, bei Junioren musste ich mal kurz überlegen, wen gibt es überhaupt? da wird der beste Deutsche auf Platz 36, Max Oertzen. Und der ist 16 Jahre. Wenn du das Alter so siehst, dann denkst du, das ist halt noch ein Kind. Aber klar, ist ja cross immer, ne? Mit Jahreswechsel und so.
Wie viele sind da mitgefahren bei den Junioren?
Bei Junioren sind es insgesamt 56 gewesen und er wird 36.
Was ist denn so normal bei einem Crossrennen, so für ein Starterfeld?
Ja, also weiblich, Nachwuchs immer gering.
Ja, aber jetzt auch mal so Elite. Ich habe jetzt auch mal bei der Elite geguckt, da sind 31 Mann gestartet.
Ja,
das
genau.
Ist echt wenig, ne?
Ja, du hast bei Weltcups wesentlich mehr, weil da die Belgier, Holländer viel mehr an den Start stehen können. Bei Meisterschaften hast du diese Begrenzung. Und es fahren einfach nicht so viel. Aus Deutschland sind genau 2 am Start gewesen. Und der andere Nation bringt niemanden an den Start, dann wird das halt nicht voll. So, und bei den Frauen
genauso. Übrigens bei den Männern noch gesehen, Johann Jakobs ist mitgefahren. Mal hier so zur Einordnung, war auch schon Gast bei uns, Worldtour-Fahrer bei Movistar. Musste natürlich als letzter oder vorletzter starten, wird 19.
Ich will noch ganz kurz weibliche Juniorinnen oder weibliche Junioren. Messane Bräutigam. Also geiler Name.
Direkt notiert im Paul-Post-Heft.
Ich stell mir vor, der Name ist Bräutigam. Es ist einfach geil.
Da gibt es mehrere Leute, glaube ich, so heißt.
Ja, sicherlich, aber es ist auch einfach ein geiler Name. Und das als Frau. Also als Junge wäre es. Das ist halt so. Ja. Also ich finde es gut. Genau. Auch erstes Jahr Juniorinnen, so wie es hier aussieht. Die wird 19. von 45. Das ist aber viel, finde ich. 45 Juniorinnen ist schon nicht schlecht bei so einer internationalen Meisterschaft. Genau, demzufolge, bei der Ralle jetzt hier wäre, würde ich sagen, alle nicht so gut wie wir damals. Aber die ist
im Januar erst, oder?
Ja, meistens letztes Januarwochenende oder erstes Februar.
War die EM letztes Jahr auch so früh?
Die ist immer so. Okay. Aber die EM nimmt ist man ja nicht
vom,
so.
Vom
die ist immer so, hat man so das Gefühl, ist einfach nur ein weiteres Radrennen. Also das so gar nicht als Highlight, wo die so komisch im Kalender liegt. Also so von der Wahrnehmung her.
Ja, ich meine, ist auch jetzt schwierig, da schon in Topform zu sein und dann bei der WM im Januar, oder?
Nee, das geht schon.
Ja?
Also es ist ja auf der Straße auch nicht anders. Du kannst ja auf der Straße auch bei der Tour fit sein und dann 3 Monate später nochmal für eine WM zum Beispiel. Das ist ja jetzt der gleiche Abstand.
Gut, aber wenn du jetzt so hauptberuflich Crosser bist und jetzt jedes Wochenende so 2 Dinger fährst und unter der Woche, dann wird es schon ein bisschen lang hinten raus, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall, das ist ja auch so die Problematik, ne, dass du extrem viel am Reisen bist und dann halt Doppelwochenende oder auch ein Wochenende, du halt zwischendrin irgendwie auch Intensitäten brauchst, manchmal aber eigentlich auch Grundlage. Also es ist halt schon komplexer und nicht so einfach, ja. Deswegen machen viele um die Weihnachtszeit oder im Dezember nehmen die raus, die sich auf eine WM vorbereiten, um da auch nochmal Grundlagentraining zu absolvieren.
Hey, wisst ihr, was ich gerade mache, oder? Ich schreibe gerade nochmal Heinrich Hautmann, frag, was eigentlich mit seiner Cross-Karriere ist.
Stimmt.
Die war doch mal so ganz stark am Aufkeimen.
Ja, oder vielleicht hat er es einfach nur gemacht, bis er den Punkt für den Vertrag unterschrieben hat.
Ist ihm vielleicht noch zu gutes Wetter?
Nee, genau, der mag es ja eher matschig, und wenn es so kalt ist, dass andere mit Handschuhen fahren und er nicht. Aber der ist letzte Jahre auch schon mal früh in der Saison gefahren. Aber Heinrichhaus muss man auch sagen, mittlerweile Seltenheitsfaktor, ne? Dass jemand, also in seinem Alter, das hört sich irgendwie auch, also genauso alt, fast genauso alt wie er, dass der noch Rap-Profi ist und nochmal, ich glaube auch nochmal für 2 Jahre unterschrieben, dass der jetzt so lange noch Rap-Profi ist und nicht einer der Top-Stars, ne? Also der ist jetzt nochmal Werde länger gefahren, ist Nibali oder Luis Leon Sanchez und so, sind ja irgendwie auch alles nochmal größere Namen. Schon ein gutes Zeichen. Ja.
Heino ist doch so ein Typ, der glaube ich, dem Team unheimlich viel bringt, jetzt mal auch abgesehen von seiner Leistung.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Dass er sich total viel kümmert und total viel um die anderen Fahrer auch kümmert, Gedanken macht, wie kann man so Team zusammen so Abläufe verbessern und so weiter. Ich denke auch, dass der mal in so einen Job geht, ne? Sportleiter, was auch immer.
Spricht dir auch eigentlich nichts dagegen, in dem Alter noch fahren, solange deine Leistung ansprechend ist und du dann vielleicht auch noch auf andere Seite Mehrwert für das Team bist. Aber viele haben einfach nicht mehr die Motivation in dem Alter, ne, so die ganzen Entbehrungen auf sich zu nehmen. Also das lässt ja dann auch irgendwann nach. Es wird jetzt auch interessant mit den ganzen Fahrern, die so ganz jung Profi werden, wie lange können die das machen? Aber da kann man sich ja nochmal die Folge hier mit Heinrich Hausler anhören. Da redet er auch genau darüber, ne, dass er einfach immer noch dafür lebt, dafür brennt, immer noch Bock hat, jeden Tag zu trainieren. So. Und solange das der Fall ist, solange kann man ja auch noch weiterfahren.
Spannend eigentlich so diese das Thema da dran, ne? Haben wir ja jetzt schon super oft gesagt, ja, die Karrieren werden vielleicht nicht mehr so lang sein und so weiter. Und vielleicht gehen diese Leute dann auch nicht unbedingt in Radsport nachher, sondern probieren sich nochmal wo ganz anders aus.
Noch nicht direkt, ne?
Ja, genau. Heinrich Hausler nimmt auch.
ja, Jascha. Ja, ich meine, Jascha auch, der ist so ähnlich wie Sascha. Riesenpotenzial wäre dort gewesen oder ist immer noch dort. Und ich sehe das jedes Mal im Training, die Wattzahlen, was er treten kann. Eigentlich schade, da musste er eigentlich 5-6 Rennen im Jahr gewinnen. So ein Power, wie der hat, aber irgendwie im Rennen. Nicht, dass es nicht mehr klappt, aber halt seine Rolle jetzt über die letzten Jahre ist einfach anders geworden. Oder halt bei Movistar, ne? Wenn man erstmal Profi wird bei Movistar, dann hat man nicht unbedingt diese Ausbildung für Sprintbereich oder für klassische Kopfsteinpflasterin. Da ist mehr so mit Valverde, Landa, GC, Grand Tours von vorne fahren oder den ganzen Tag im Wind Flaschen holen und sowas. Und natürlich die 2 Jahre, also meine persönliche Meinung, die 2 Jahre bei DSM hat ihm definitiv nicht geholfen. Man hat das gesehen, nicht nur an seiner Leistung, aber auch wie er drauf war als Mensch. Und da hat Phil Bauhaus und ich bei unserem Team auch sehr viel eingesetzt, dass die ihn mal angucken, weil wir wissen, dass da Potenzial da ist und ich sehe das auch im Training und er hat jetzt die Chance bekommen und dann quasi, ich glaube von den eineinhalb Jahren hat er direkt nochmal verlängert, weil das Team zufrieden ist mit ihm. Die Arbeit, was er macht, er ist ja jetzt quasi nicht so oft mit unterwegs mit Phil und ich und der fährt ja noch die Klassiker-Rennen und ab und zu mal so ein paar Sprintrennen mit uns, aber der ist eigentlich, denke ich, hauptsächlich da für die Grand Tour Leute und erst recht so mit Mikkel Lander. Die sind ja schon bei Movistar zusammengefahren und der ist echt recht zufrieden mit ihnen und ich glaube, der will ihn eigentlich immer dabei haben, wo der jetzt fährt. Und diese Rolle hat er quasi angenommen, ne? Man hat ja gesehen, jetzt auch dieses Jahr beim Giro, da ist er brutal gefahren. Man hat es vielleicht nicht im Fernsehen mehr gesehen, aber ich meine, wenn es über den Berg ging, da war mit 40 Mann, war der noch dabei. Oder hat sich gequält, noch dabei zu sein, nur um vielleicht Mikkel eine Jacke zu geben oder 2 Flaschen noch zu geben vor dem letzten Berg oder Position reinzufahren in die letzte Kurve. Und der hat einen Riesenmotor, ne? Der kann ja quasi den ganzen Tag einfach 400 Watt fahren. Aber ja, eigentlich meiner Meinung nach auch schade, weil so wie ich den sehe, ich wollte ihn schon damals bei IAM, habe ich ein bisschen gekämpft versucht, ihn ins Team zu bekommen. Und das hat ja nicht direkt geklappt. Und dann hat er ein Angebot von Movistar gehabt. Und dann ist er zu Movistar gegangen. Weiß ich noch, bei der Bayern-Rundfahrt, glaube ich, war der zweite oder dritte im Zeitfahren. Hinter Geraint Thomas und Molari oder wie der heißt, der einen schweren Unfall hatte. Und da war er noch U23. Und aber ja, wie gesagt, also zum Beispiel, wenn wir hier auf Koms fahren, so 2, 3, 4 Minuten Dinger, ich balle in den Berg rein mit alles, was ich habe, im Stehen, voll am Sprinten. Und der fährt einfach an mir vorbei im Sitzen. Das ist also ist unglaublich, das ist wirklich. Ja, und es gibt auch echt richtig viele lustige und peinliche Geschichten von früher, wo wir ein bisschen jünger waren, wo wir vielleicht geil Party gemacht haben, aber die will ich eigentlich nicht für die Öffentlichkeit hergeben, weil das ist echt schon ein bisschen peinlich. Aber wir haben Spaß gehabt früher. Oder haben jetzt immer noch Spaß auf dem Training. Das ist schon geil.
Wie in der Einleitung schon angekündigt, campieren wir 3 Wochen in Freiburg jetzt und machen die ganze Trainingsgruppe durch. Letzte Woche Ralle Weber, nächste Woche Simoni, wenn es klappt. Sieht aber gut aus. Und heute herzlich willkommen, Jascha Süterlin.
Hi, servus, hi.
Und was
gut Ding,
ja, auf jeden Fall. Schon vor gefühlt Jahren mal angefragt, aber jetzt endlich aufgelesen im Besenwagen.
Alles Gute, nachträglich.
Genau.
Danke. 30.
Frisch, ja. Frisch erwachsen geworden.
Ja, genau.
Ja, 20er sind vorbei, aber die waren schon 5 Jahre vorbei. Ja.
Du hast auch mehrere Kinder mittlerweile, oder?
Nee. Letztes Jahr geheiratet erst. Und ja.
Ah, okay.
Situation ist jetzt halt, dass meine Frau noch fertig studiert, Pharmazie, und danach dann, ja, wir wissen noch nicht genau, wie es jetzt weitergeht, wo wir hinziehen, weil
man muss es ja nochmal jetzt erklären, warum du hast eine Italienerin geheiratet.
Ja.
Genau. Ah, echt?
Okay.
Ja, das wusste ich gar nicht. Okay.
Ja, das hat Basti ja eben in der Vorbesprechung erzählt.
Ah ja, da war ich auf Toilette. Okay, also das heißt,
das kam so, meine Eltern haben eine Wohnung in Italien und ihre Eltern wohnen quasi in demselben Haus, eine Etage unten drunter, und wir sind in den Sommerferien immer nach Italien gefahren in Urlaub. Und da haben wir uns halt jedes Jahr quasi so 4 Wochen gesehen, bis ich dann halt richtig angefangen habe mit Radfahren. Also ich kenne sie, seit ich 5 bin.
Krass. Krasse Story. Ach,
krass.
Ey, das ist the girl next floor.
Das ist so richtige Love Story, auf jeden Fall auch richtig Material für so richtig schön kitschigen Hochzeits- wie sagt man,
also so eine richtig schöne
romantische Komödie. Genau.
So richtig schöne Geschichte am Hochzeitsabend.
Und dann, ja, mit so 12, 13 habe ich dann richtig angefangen mit Radfahren. Also richtig Radrennen jedes Wochenende. Dann Cross komplett durch den ganzen Winter. Und dann war ich eigentlich 10 Jahre, glaube ich, nicht mehr in Italien. Also im Urlaub dort in der Wohnung. Und dann haben wir uns das erste Mal wieder gesehen beim Giro, bei meinem ersten Giro. Und dann sind wir so langsam wieder in Kontakt gekommen quasi.
Okay.
Und dann hat es ja gefunkt irgendwo.
Okay. Aber bist du aus Baden-Württemberg oder wo kommst du her?
Schon, ne? Freiburger Gegend.
Nee, ich bin auch der einzigste originale Freiburger, ja. Profi.
Ach, du bist richtiger Freiburger. Okay, das wusste ich
nicht. Ich hatte auf jeden Fall ausgegraben.
Ich bin hier geboren und in Breisach aufgewachsen.
Genau, ich hatte ausgegraben, dass Edelweiß Achkarren dein erster Verein war, was da in Breisach direkt um die Ecke ist. Und dann dachte ich mir schon, dass
der
muss tatsächlich daherkommen.
Ja, nee, ich bin wirklich von hier.
Das ist ja wie also in Berlin. In Berlin findet man ja auch keinen Original-Berliner.
Nur zugezogene Rostocker.
Ist ja ein Freiburger genauso, oder? Das ist ja auch kaum jemand, der von da ist. Gefühlt.
Ja.
Aber sprichst du dann auch Italienisch oder noch nicht so gut?
Noch nicht so gut. Also aber dadurch, dass ich so lange in Spanien war und das nicht so weit entfernt ist, sprachlich gesehen, also ich verstehe schon sehr, sehr viel Italienisch.
Ich denke auch immer, dass ich Spanisch kann. Ich hatte in der Schule Italienisch. Ich kann auch nicht wirklich Italienisch sprechen, aber ich verstehe Italienisch. Und ich sage immer, ich kann auch Spanisch. Also verstehen kann man so wenig.
Ja, das ist, ich verwechsel das dann auch manchmal so. Ein paar Wörter sage ich dann auf Spanisch und dann wird es sauer.
Kaffee con leche.
Okay, aber jetzt dann können wir gleich raus aus dem quasi Privatleben. Aber wie unterhaltet ihr euch dann? Englisch, Deutsch?
Englisch.
Englisch.
Fließend Englisch.
Okay, interessant.
Aber sie kann auch so Step by Step ein bisschen mehr Deutsch.
Kommen wir mal, nachdem wir schon, das ist sehr gut, immer so ein privater Einstieg ist immer sehr gut, dann kommen wir doch mal so langsam Richtung dem, was du da beruflich machst, was wir gehört haben. Mhm. Ich hätte eigentlich als erstes mal da eingeschnitten, wo du sagst, du bist der einzige Freiburger, nämlich die so Trainingsgruppe Freiburg, beziehungsweise, wie ist das so, es wohnen ja definitiv ganz altbekannte Namen da in der Ecke und trainieren immer mal miteinander, also wie gesagt, letzte Woche Sascha Weber, dann Heino hat sich da eingenistet und dann gibt es noch Simoni. Ich weiß nicht, der ist jetzt, glaube ich, der ist ja einfach ein anderer Fahrertyp als ihr, glaube ich. Vielleicht fährt er nicht so oft mit. Oder wie ist das so, da zu wohnen und da zu trainieren?
Ja, wir haben eigentlich nur drei Straßenprofis. Jetzt neu zugezogen ist Michel Hessmann noch, also vier. Das sind dann Heino, ich, Simoni und Michel Hessmann. Also das sind die einzigsten Straßenprofis, die wirklich gerade aktuell hier wohnen. Und das war jetzt so, die letzten Jahre waren wir immer in verschiedenen Teams, bis ich jetzt zu Uber reingegangen bin. Und da ist das Rennprogramm immer so ein bisschen anders. Und da in der Saison ist es halt schwierig, zusammenzukommen und zu trainieren. Es gibt schon mal wieder so Phasen zwischendrin, wo man mal Blöcke auch zusammenfahren kann. Aber das meiste ist so im Winter jetzt.
Ja, Heino hat schon gesagt, ihr seid...
Wo wir eigentlich fast täglich zusammenfahren.
Ihr seid eigentlich gar nicht so richtig in der gleichen Truppe in der Mannschaft. Weil du schon, meinte er, tatsächlich für die Grand Tours auch richtig verpflichtet wurdest, weil Michelanda, glaube ich, auf dich zählt und man ja eigentlich denkt, so vom Fahrertyp her wärst du auch ein Top-Klassiker-Fahrer, aber ihr seid da gar nicht immer im selben Spot unterwegs, ne? Oder eher weniger sogar.
Ja, der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass ich mit Phil und Heino, mit der Sprinterfraktion quasi die Saison durchziehe. Dass wir alle dieselben Rennen haben und wir wirklich so Stück für Stück zusammenarbeiten und jeder weiß vom anderen, was er braucht im Rennen, zu welchem Zeitpunkt. Aber dann war nach den Klassikern Tirreno, der Giro war geplant von vornherein, aber da konnte Heino leider nicht dabei sein. Das war ein bisschen frustrierend für Phil. Aber ja, da hat sich dann halt rausgestellt, wie die Jahre zuvor auch, dass ich halt mega gut von vorne fahren kann. Und Mikkel wusste das auch schon von Movistar-Zeiten. Nach dem Giro war das dann, hat das Team so ein bisschen halt einfach den Plan geändert. und wollten mich dann anstatt Deutschland-Tour und Polen und ich weiß nicht, was noch war, musste ich dann Vuelta fahren.
Okay.
Aber jetzt, also irgendwie, jetzt ist alles gerade so ein bisschen hier reingesprungen. Also
ja, wir verfolgen heute mal nicht den aufgeschriebenen roten Faden.
Ja, nee, aber okay, gut, dann haue ich jetzt einfach mal irgendwie eine Frage rein, Fall, die mich wirklich interessiert ist. Also, du, Thüringer Energie, warst du ja als U23-Fahrer mit Schachmann auch ein Jahr und dann bist du ja eigentlich zum Inventar bei Movistar geworden. Also ja wirklich so, keine Ahnung, auch nicht mehr wegdenkbar. Seit 2014 bis 2019 bist du neben dem Team gefahren. Hast ja gerade schon erwähnt, sprichst dadurch auf Spanisch. Dann warst du jetzt 2 Jahre bei DSM und bis jetzt bei Bahrain bis Ende 24, wenn das stimmt. Ne? Genau.
Und jetzt noch 2 Jahre, ja.
Genau. Und mich würde das mal interessieren, also unterschiedlicher von den Mentalitäten geht es ja fast gar nicht mehr. Also Movistar stelle ich mir schon.
Ja.
Also so Mix Oldschool-Familie vor, aber eigentlich auch vielleicht sogar ganz angenehm, weil man so ein eigenes Ding machen kann. DSM, so wirklich Vollkontrolle, also ja. Und dann Bahrain kann ich gar nicht einschätzen. Das wäre für mich jetzt auch so zwischen italienischer Mafia-Familie, aber gleichzeitig
Scheich-Emirat.
Ja, Scheich und aber gleichzeitig auch sehr professionell. Also so ein schöner Mix.
Gleichzeitig Formel-1-Team auch.
Genau, gleichzeitig auch Formel-1-Team. Aber wie war das für dich so, diese Wechsel? Gerade jetzt von Movistar zu DSM und dann jetzt, ich glaube, Movistar DSM muss ja hart gewesen sein, der Schritt, oder? Also.
Ja, Movistar war, ich war da Profi geworden. Neoprofi nach dem ersten Jahr direkt nochmal 2 Jahre verlängert und nach dem dritten Jahr nochmal 2. Also ich war nie im Vertragsjahr bei denen. Und dann nach dem 6. Jahr war so, eigentlich kann ich bleiben, aber will ich nicht unbedingt. So nach 6 Jahren ist einfach irgendwo wird es langweilig. Und dann haben wir uns halt einfach dazu entschieden, den Wechsel zu machen. Krass viele Möglichkeiten hatte ich nicht. Und dann habe ich mich halt für DSM entschieden. Oder beziehungsweise, da war es noch Sunweb. Und der Wechsel war schon extrem, ja.
Also wolltest du
Spanien extrem Wechsel haben? Ja, ich wusste nicht genau. Viele haben mich darauf hingewiesen, wie es sein kann und vielleicht auch sein wird. Aber ich war so, ja, ich probiere es aus. Ich mache die Erfahrung für mich selber einfach jetzt. Weil in Spanien war das so, da ist alles so entspannt. Also sehr entspannt. Auch wenn Rennen mal nicht gut gelaufen ist oder so. Ja, morgen wird es besser. Kein Stress. Und bei DSM hatten wir sehr oft Meetings einfach, was wir besser machen können und Nachbesprechungen und dies und das. Also es war schon kräfteraubend auch so ein bisschen, mental. Und dann, das zweite Jahr dann Anfang oder nach die Klassiker habe ich dann gesagt, okay, wenn ich woanders hin kann, dann gehe ich woanders hin. Weil ich habe auch nur für 2 Jahre unterschrieben dort dann.
Ja. Und kam das mit Bahrain dann, also ging das dann irgendwie schnell? Also was hat dich dazu gebracht, zu Bahrain zu gehen?
Ich glaube, Heino hat schon vorgesagt.
Heino und Phil eigentlich, ja. Ja.
Okay.
Weil Heino kennt mich so gut. Wir kennen uns jetzt schon eigentlich seit U23. Also U23 noch nicht so richtig, aber dann, wo ich zu Movistar bin, dann bin ich auch wieder nach Freiburg gezogen von Erfurt. Und seitdem kennen wir uns und trainieren auch regelmäßig. Und der kennt meine Stärken und Schwächen. Und ja, dann hat er halt den Teamchef mal gefragt, was sie davon halten, mich ins Team zu holen. Und da hatten wir Gespräche. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden, da eigentlich in den Sprintzug mit reinzukommen, was dann am Ende doch nicht so gut gelaufen ist, sagen wir so. Ja.
Ja.
Über die Saison hinweg halt durch.
Ja. Aber also bist du eher so ein Typ, der dann quasi schon so eine gewisse Freiheit braucht, so in Entscheidungsfindung oder halt auch, keine Ahnung, Training jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber halt einfach so, du hast gerne noch einen gewissen Freiraum. Weil bei DSM bist du, glaube ich, sehr eingeschränkt. Definitiv. Ne? Also das,
ja, ja nee, also ich bin mehr so der Typ einfach, leg mir einen Plan hin, ich mach das. Ja. Aber ich gebe dann auch Feedback, ja, okay, das passt nicht so ganz. Kann ich das und das ändern? Und das Team ist halt so flexibel, die lassen mich dann auch einfach die Sachen ändern im Training, wenn ich es anders brauche. So.
Aber bist du jetzt, ich höre so ein bisschen raus, kommst du damit gut zurecht jetzt mit deiner Rolle jetzt für die Grand Tours oder wärst du doch lieber jetzt auch so ein bisschen mehr mit dem Sprinter-Team unterwegs?
Ja, 50-50. Ist so gemischte Gefühle. Weil ich wäre dieses Jahr schon echt gerne Deutschland-Tour gefahren. Hm. Aber gut, Phil war dann auch krank. Heino ist auch krank geworden. Das hat dann nicht geklappt. Und ja, dann Polen. Auch ausgefallen für mich. Eigentlich hätten wir da, wenn das alles so geklappt hätte, wie es geplant gewesen war, da hätten wir, glaube ich, schon gut Erfolg holen können dort. Und bei der Vuelta waren einfach alle ein bisschen müde so. Deswegen, also ich weiß nicht, der Plan für nächstes Jahr ist jetzt noch nicht raus, aber ich denke, am Anfang wird schon wieder so sein wie dieses Jahr, dass ich mehr mit Phil und Heino zusammen bin für die Sprints quasi.
Ja.
Und dann nach den Klassikern muss man dann sehen, wie es weitergeht.
Aber die stehen auf dem Plan.
Klassiker, ja, ja.
Hm, okay. Ja, wir haben von Heino haben wir eine längere Nachricht bekommen vor dem Podcast hier. Und der traut dir auf jeden Fall nach wie vor noch einiges zu. Der war schon fast so, dass er gesagt hat, ja, ich verstehe gar nicht, warum er nicht schon viel mehr da gewonnen hat bei den Klassikern. Ich weiß nicht, ob du das selber auch so siehst. Das ist ja manchmal so, dass andere Leute einem das zutrauen und man selber das gar nicht von sich selbst denkt. So, ne? Wie sind da deine Ambitionen jetzt für die nächste Saison? Weil ich meine, gute Ergebnisse hattest du auf jeden Fall schon. Ne?
Ja, wo fange ich an?
Ganz am Anfang.
Ich bin halt eher so persönlich zurückhaltend. Hm. Auch bei Meetings oder so, ich bin dann eher ruhig, auch wenn ich gerne was sagen würde. ja, Heino hat da schon recht. Also da ist Potenzial auf jeden Fall, aber ich selber zweifle dann zu häufig einfach. Und dann ist es, also von der Kraft und von der Ausdauer und alles, bei den Klassikern habe ich echt schon gute Chancen, mal irgendwie eine Top 10 zu holen. Auch bei Flandern oder Roubaix. Ich will jetzt nicht von Siegen sprechen, ich habe noch nichts gewonnen. Ne? Also, aber so eine echt krasse Platzierung, so Top 10, ist schon drin. Aber bei mir hängt es dann im Kopf. Da scheitert's.
Ja, pass auf. Jetzt mit 30 und Besenwagenbesuch, das Selbstbewusstsein, das kommt jetzt schon langsam.
Okay. Ja, hoffe ich.
Ja, aber es ist halt auch nicht jeder dafür gemacht, ne, in dieser Position zu sein. Also das heißt nicht, dass du das nicht irgendwie schaffen kannst, aber es ist halt so, es ist halt manchmal echt die Frage, ob man sich da quasi reinzwingen muss oder ob man einfach so auch okay ist mit dem, wie es dann irgendwie ist. Weil es gibt ja auch genug Beispiele, die als Helfer irgendwie auf einmal in Situation gekommen, wo dann doch ein großer Gewinn, weil Dylan van Baarle ist auch nicht der geworden. Also klar, der hat in der frühen Karriere hat er auch Radrennen gewonnen, aber dann in der Helferrolle reingerutscht. Und das ist bei den meisten guten Helfern ist das so, dass die waren ja irgendwann mal erfolgreich, sonst wären sie nicht Profis geworden und sind dann in eine Rolle reingerutscht. Und dann gibt es immer mal wieder Tage, wo man dann aus dem Schatten raustreten kann. Aber du meintest vorhin so, Heino kennt deine Stärken und Schwächen. Was sind denn deine Stärken und Schwächen? Also kennst du die selber auch, oder?
Ja, ich kann halt so alles über 1-2 Minuten kann ich halt ultra krasse Watt fahren an so kurzen Anstiegen. Aber bei mir fehlt es dann halt so. Gesagt,
bis 4 geht auch noch.
Ja.
Ja, bis 4-5 geht auch noch. Aber bei mir ist dann halt das Problem so die letzte Rennstunde einfach. Mhm. Ich fahre halt einfach, das hat bestimmt Heino auch gesagt, dass ich dumm fahre.
Nee, nicht explizit.
Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich fahre einfach dumm. Das ist so, taktisch bin ich nicht clever. Und dann fehlt es einfach in der letzten Stunde. Weil wenn ich clever fahren würde und die Energie hätte für die letzte Stunde, dann
ja.
Ist Wout van Aert und Van der Poel nicht so weit weg entfernt von mir.
Ich denke ja, dass
also nach vorne weg. Die nach vorne weg und ich nach hinten weg.
Ein Problem von Leuten mit so richtig viel Watt ist, ne, dass die halt auch so in den Jugendklassen schon gar nicht unbedingt schlau fahren müssen, weil sie so viel Watt zur Verfügung haben.
Ja. Das war schon früher so. Also früher war das ja einfach, da sind 90 Mann am Start. Ne? Mhm. Und ich habe das damals immer so gemacht, ich bin letzte Posi gefahren, die ganze Zeit, bis die letzten 20 Minuten vom Rennen. Und dann bin ich einfach an allen vorbei und los. Und dann war halt keiner mehr da. So. Aber das geht bei den Profis halt nicht. Ne? Da ist Achtung, fertig, los. Also jetzt nur bei den Klassikern. Ne? Bei mehreren Etappenrennen ist das was anderes. Aber bei den Klassikern ist Start und du musst vorne sein.
Ja. Wir haben uns ja nicht so oft gesehen. Wir sind noch 2 Jahre eigentlich so parallel zueinander gefahren, aber auch da habe ich schon immer so legendäre Sprüche von dir gehört, also von anderen Leuten, und da ging es so zum Beispiel um Aero-Position am Zeitfahrrad und Optimierung, und da kam von dir auch der Spruch so, ich regel das einfach über Watt.
Ja, also. Nee. Ja, ich habe schon ich habe schon einen großen Motor, ja.
Hey, häng mal ein Preisschild dran. Sag mal, was du 1-2-5 Minuten fährst. Wie viel Watt kommen raus? Minute Best, 2 Minute Best, 5 Minuten. Ungefähr.
Jetzt habe ich das Handy da. Ein Minute Best, das war vor, ich weiß nicht, letztes Jahr glaube ich nicht, vor 2 Jahren. Ein Minute Best war 930 Watt.
Solide.
2 und 3 Minuten weiß ich gar nicht genau, aber 5 Minuten waren glaube ich auch 500 Watt. Oder 510 oder so. Das war alles jetzt in den letzten 2 Jahren, oder? Ja.
930 ist okay, ja.
Ja.
Krasser Scheiß. Ja, ey, nochmal immer mal wieder kurz weg vom Radsport zum Privaten, beziehungsweise ja, die italienische Frau, die haben wir jetzt schon abgegrast. Vielleicht können wir später nochmal auf den kulinarischen Impact zurückkommen, was das hinterlässt. Nicht ganz privat, aber Besenwagen. Erstes Mal oder hast du schon Erlebnisse aus dem Karren?
Wo ihr angefangen habt, habe ich 10 Folgen gehört. Mhm.
Nee, ich meine gar nicht uns, sondern der Besenwagen im Rennen.
Ach so. Besenwagen im Rennen?
Hast du schon öfter drin gesessen? Hast du lustige Geschichten, hast du Erinnerungen? Ja. Schlechte, gute?
Ja, nee, also alles schlechte Erinnerungen.
Schlimmste Besenwagenfahrt.
Wann war's? Das letzte Mal war Flandern. Ich glaube, wo Kasper Askren gewinnt. Boah. Da bin ich abgeplatzt. Glaube ich so 50 vor Ziel. Und dann dachte ich so, okay, eigentlich will ich noch zu Ende fahren, ne? weil 50 Kilometer kriegt man immer noch irgendwie hin. Dann bin ich von einer Gruppe in die nächste und dann, ja, innerhalb von 10 Kilometer, bumm, auf einmal war der Besenwagen hinten dran. Und dann dachte ich, ich war so leer, dass einfach auch, ich dachte, ich kann nicht mehr fahren, kein Meter. Ich kann jetzt auch nicht eine Abkürzung nehmen zum Ziel. Fällt aus. Und dann bin ich im Besen, ich saß da alleine drin. Ne?
Richtige Parkschein gezogen.
Und dann kommst du da ins Ziel an, ne? Steigst aus. Die machen schon Zeremonie und alles, gell? Für das Podium. Und da denkst du, ne, oh mein Gott, ey. Wäre ich besser nicht hierher gekommen. So wirklich, das ist, boah. Du willst einfach nur irgendwie aus dem Kopf so schnell wie möglich rauskriegen, dass du das erlebt hast gerade. Das, ja, das war der letzte Moment. Die anderen Male davor, ja, das war so. Ging halt nicht, ne?
War okay.
Wenn der Akku leer ist, ist er leer.
Gibt es noch irgendwas so neben dem Radsport, was dich früher interessiert hat oder heute interessiert hat? Was wäre Jascha Süterlin geworden, wenn er nicht Radprofi geworden wäre?
Ich hätte wahrscheinlich den Laden von meinem Vater übernommen.
Was ist das?
Fahrradladen.
Ah.
Heißt der Radsport Süterlin?
Zweirad Süterlin. In Kaiser. Weil das höre ich so oft. Wer ist denn der Radsport Süterlin in Freiburg? Bist du mit dem verwandt? Und ich so, ja, mein Vater ist mit dem verwandt, ist der Großcousin von dem.
Ah ja.
Weil okay. Den Radladen in Breisach kennen nicht so viele.
Den macht dein Vater.
Okay. Also ist das in der Familie gab, also war Radsport schon immer ein Thema?
Ja, mein Vater und mein Opa waren auch Radfahrer.
Ist da.
Mein Vater war sogar bei Olympia in Mexiko damals.
Krass. Ist da eigentlich irgendein russischer Einschlag?
Ach, krass.
Wegen Dimitri?
Nee.
Fanden einfach den Namen cool.
Einfach so, ja.
Wie Dimitri? Ja. Wo ist Dimitri?
Er heißt mit zweiten
Jascha
Namen.
Jascha Dimitri, Süderlin.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, ja.
Okay. Stabiler nee, zweiter Name auf jeden Fall.
Ja, nee, da.
Paul hat so ein Ding mit Namen.
Ja. Also. Nee, aber er bekommt ganz ehrlich, Jascha Süderlin, also da würdest du jetzt alles erwarten, außer Dimitri in der Mitte, oder?
Ja,
ja. Also.
Safe. Ja. Aber macht's stabiler.
Aber nee, da haben wir keine irgendwie russischen Vorfahren oder so.
Also war der für
Verwandten.
Für Deutschland in Mexiko.
Ja.
Aber wäre vielleicht nicht auch so professionelles Armdrücken oder so was für dich gewesen?
Ach, da gibt es nämlich auch so.
Ich weiß nicht, ob man da jetzt. Also, da wollte ich immer nur noch mal fragen, ob das Gerücht stimmt.
Das stimmt, ja.
Du hast mal ziemlich also, überlegen, Armdrücken gewonnen.
Das ist so, wenn mich jemand neu kennenlernt in der Radsportszene, dann ist es die erste Frage: Stimmt das? Und ich so, ja, das stimmt.
Habe ich noch nie gehört, bitte erzählen.
Trainingslager Mallorca mit dem BDR. Damals war mein erstes oder zweites Jahr U23, glaube ich. Da sind wir am Ruhetag halt mal einen trinken gegangen, ne? Und da war, ich sag jetzt keinen Namen, ne? Da waren wir halt einen trinken und es kam von einem zum anderen, da sind wir dann zum Armdrücken gekommen und da habe ich mit einem Armdrücken gemacht, der ist halt, der war nochmal anderthalb Köpfe größer, aber 10 Kilo leichter, also so ganz dünne Arme und da haben wir halt Armdrücken gemacht und mit rechts habe ich verloren gehabt. Und dann hat er schon gefeiert und alles. Und da habe ich gesagt, ey, komm mal zurück, nochmal Revanche mit dem linken Arm. Und mein linker Arm ist der stärkere. Und dann habe ich halt so ein bisschen hin und her und hin und her bisschen gezockt. Und auf einmal drücke ich so ins Leere rein. Boom. Oberarm gebrochen.
Fuck.
Scheiße.
Und dann, unser Physio war damals auch mit. Und dann haben wir gesagt, ja, der hat sich die Schulter ausgekugelt beim Armdrücken. Fuck. Der hat dann so ein bisschen angetastet, aber das war so schmerzhaft. Da sind wir dann ins Krankenhaus und dann Oberarm durch.
Alter, das war auch schon.
Da hat er seine Karriere beendet gehabt.
So dann zurückgehen, so.
Besser als wäre es dein Arm gewesen.
Also, ja. Nee, der hat doch dann da eigentlich direkt seine Karriere beendet. Also, der ist kein Rennen mehr gefahren danach.
Krass.
Ernsthaft?
Ja, ja. War Karriereende. Das war das Karriereende.
Ist der Name,
ich muss dazu sagen,
also, kennt man den?
Nee, den kennst du, glaube ich, nicht mehr.
Wir laden ihn ein, in 2 Wochen Besenwagen.
Tobias Lergenmüller.
Okay.
Hab ich noch nie gehört.
Ich auch nicht, nee.
Krass, Jascha Sütterlin hat meine Karriere beendet.
der hat auch eigentlich gar keine Lust. So.
Ja, mit Armdrücken wird es auch auf jeden Fall auch nichts mehr.
Nee, das wird dann nichts mehr.
Ey, so Mallorca-Trainingslager sind schon immer wild. Also
ja.
In jeglicher Hinsicht.
Können wir auch schon eine Sonderfolge schneiden da draus.
Ja, das hört sich jetzt hier vielleicht immer so lustig und krass an, aber am Ende, das war einfach so, was drängen gegangen, Arm drücken, Arm gebrochen. Aber damit geht man halt nicht in den Gedanken rein, dass einer sich jetzt beim Arm drücken den Arm bricht. Das war so krass, Alter, was ist mit deinen Knochen los?
Gut, zurück zum Radsport. was war dein, ich will mal nicht irgendwie Lieblingsrennen fragen oder so, was war dein härtestes Rennen, aber so im positiven Sinne?
Boah.
Wo hast du dir am meisten in die Fresse gehauen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also bei dem einen oder anderen Roubaix, wo ich im Ziel ankam, da war ich schon, da sage ich so, was Härteres gibt's nicht.
Mhm.
Aber dann sind auch manchmal so Etappen dabei, keine Ahnung, beim Giro 5000 Höhenmeter. Mhm. Da komme ich auch im Ziel an und denke mir so, Mama mia, hä? Das mache ich nicht nochmal. Das schaffe ich nicht nochmal.
Und am nächsten Morgen geht's wieder los.
Und dann 2 Tage später nochmal 5000 Höhenmeter.
Fuck.
Aber irgendwie geht's dann doch, ne? Aber ja, du sagst es jedes Mal eigentlich. Das ist auch nach 10 Jahren noch. In 5 Jahren sage ich das immer noch. Boah, das war das härteste Rennen, das ich je gefahren bin.
Nochmal zu Roubaix. Besser nass oder trocken?
Ich mag es lieber trocken. Okay. Obwohl es im Nassen auch... ja, keine Ahnung. Es war schon lustig. So... Ist halt irgendwie, es kommt nicht so oft vor, dass man Roubaix im Nassen fährt. Deswegen kann man sagen, boah, ich bin Roubaix mal ins Ziel angekommen im Nassen.
Ja.
Aber trocken ist schon, ist auch nicht ganz so gefährlich im Trockenen. Hm. Obwohl es im Trockenen auch schon, wenn es staubt, das siehst halt an Posi 30 schon nichts mehr.
Ja.
Und im Nassen, da rutscht einer nach dem anderen vor dir weg einfach. Wie Ping-Pong-Bälle, bam, 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 einer nach dem anderen.
Schon krass.
Da zählen halt die Skills dran, ne? Vom Cross, wenn man noch, oder diejenigen, die Cross-Erfahrung haben, die können das ausbalancieren. Aber da sind so viele, die Edition, wo Sonny Colbrelli gewinnt. Da bin ich gefahren, ich habe nur Leute am Straßenrand gesehen. Oder Fahrer am Straßenrand liegen sehen. Das war krass, echt.
Hast du dann die ganzen Jugendklassen durch, bist du Cross gefahren, bis wann? Wann hast du damit aufgehört?
Bis ich zu E.ON gegangen bin. Okay. Also U19 noch komplett durch, den ganzen Winter. Und dann U23, erstes Jahr dann aufgehört quasi.
Ja.
Wolltest du aufhören oder solltest du aufhören?
Ich sollte aufhören. Ich wäre gerne weitergefahren, aber ja. Die meinen dann halt, wenn es das geht halt nicht so. Da kam halt der Rat, ja, du musst dich auf Straße konzentrieren, Cross passt nicht mehr ins Rennprogramm rein über das Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, schade. Dann war's das.
Würde man vielleicht heute anders machen. Aber hat's jetzt nicht nochmal Bock, als Heino angefangen hat, Cross zu fahren, das mitzumachen?
Ja, ich habe überlegt den Winter, aber das war jetzt zu knapp alles. Ich habe gesagt, ich bereite mich jetzt gut vor fürs Trainingslager und dann, ich weiß noch nicht, ich hoffe, dass ich dann in Australien starten kann. Und es ist einfach zu kurzfristig einfach alles überlegt und für nächstes Jahr vielleicht. Also für nächsten Winter plane ich ein bisschen besser und dann kriege ich vielleicht auch zwei Räder zur Verfügung. Und dann aber nur auch die nicht so weit weg sind einfach. Also Weltcup tue ich mir nicht an. Weil da fahre ich 20 Minuten und dann bin ich raus, denke ich.
Und so als echter Freiburger, was machst denn du jetzt im Winter? Bleibst du die ganze Zeit in Freiburg oder machst du dann auch, also bist auf die Teamtrainingslager?
Ja, dadurch, dass meine Frau jetzt noch Prüfungen hat teilweise, war ich jetzt 2 Monate oder fast 2 Monate in Italien. Und vor 1-2 Wochen sind wir hierher gekommen und jetzt trainiere ich hier weiter. Bis zum Trainingslager. Ach,
sieht das Wetter ja gut aus, ne?
Ja.
Hast du sonst die Jahre gestern, im Winter gemacht? Machst du dann auch Skifahren und so?
Ja, das letzte Mal vor 3 Jahren, länger noch. 4-5 Jahre ist das ja, da war ich zum letzten Mal oben langlaufen. Weil einfach, ich bin jetzt mit meiner Frau schon 5 Jahre zusammen und die meisten Winter, die letzten Jahre habe ich in Italien halt verbracht, weil es dort einfach, da schneit es halt nicht.
Ja.
Und deswegen ging das ganz gut. Und aber aktuell jetzt auch hier, gestern hatten wir 20 Grad. Musste ich die Armlinge schon runterziehen.
Ja, krass.
Aber auch nächste Woche, glaube ich, soll kühler werden, aber trocken bleiben. Und dann sind sowieso nur noch 2 Wochen bis ins Trainingslager. Und dann geht es wieder Schlag auf Schlag eigentlich. Du hast nicht wirklich viel Zeit für irgendwas.
Ja.
Wenn
ja, gerade mit so einem Saisonstart in Australien, da geht es dann früh los, ne? Also wahrscheinlich schon kurz nach Neujahr.
Ich glaube, da ist früh Anreise.
Ja.
Weil ich glaube, da ist jetzt auch noch wärmer als die letzten Jahre. Wegen Akklimatisierung und Zeitumstellung und so. Ich weiß nicht, 10 Tage vorher Anreise.
Ja. Ja, da bleibt nicht viel Zeit.
Nee. Da hast du noch mal so eine Woche über Weihnachten und dann weiter trainieren. Also nach dem Trainingslager noch mal vielleicht eine Woche rausnehmen, ein bisschen. Und dann ab 1.1. ist Dauerprogramm eigentlich bis Oktober wieder.
Wenn du dir noch ein Rennen aussuchen könntest, also du wirst in deiner kommenden Karriere ein Rennen gewinnen. Welches ist es?
Roubaix.
Oft gewählt.
Hätte ich jetzt
ja, Roubaix, ja. Weil einfach man hat es jetzt die letzten Jahre gesehen, dass einfach, wenn du in die Gruppe kommst, gut, jetzt vielleicht die letzten 2 Jahre nicht, wegen Covid auch und alles Mögliche, aber die Jahre davor ist die Gruppe immer so weit weggekommen und einer davon hat immer irgendwie überlebt, wenn die Guten gekommen sind. Und da ist die Chance einfach irgendwie da, auch als Außenseiter Roubaix zu gewinnen.
Ja.
Deswegen würde ich mir wünschen, auch wenn es vielleicht nicht passiert, Roubaix.
Und Roubaix ist halt schon auch, wenn man das gewinnt, Legendenstatus. Ne? Es gibt so wenige Rennen, wo man dann im Nachhinein so, also es ist halt einfach, da kannst du, da gibt es immer eine geile Geschichte zu. So Sanremo ist für mich mein Lieblingsrennen, aber ist manchmal einfach auch nur, okay, Sprint, dann gewinnst du. Aber Roubaix ist ja meistens immer mit einer geilen Geschichte verbunden. Ne?
Ja, und wenn man dann halt damit ankommt, dann ist so, ich weiß nicht, ihr kennt das auch, du hast einfach, du kommst auf die Rennbahn und alle sind einfach so leer, dass einfach kein richtiger Sprint mehr so zustande kommt. Es drückt einfach jeder nur noch das letzte Körnchen raus, was er noch hat. So, also ein richtiger Sprint ist es nicht mehr. Und das ist was halt, das so, denke ich, bei Roubaix die Chance am höchsten ist, quasi zu gewinnen.
Das ist das, wo
als Außenseiter.
Wo Heinrich Hauster sagt, wenn er dann in so einen Berg reinsprintet, all out, komplett, und Jascha Sütterlin fährt im Sitzen vorbei. Das dann so auf der Betonbahn in Roubaix.
Ja. Nee, ich könnte dann auch, ich nehme jetzt mal Flandern als Beispiel letztes Jahr oder dieses Jahr. Da bin ich dann von vorne gefahren, weil wir keinen in der Gruppe hatten. Und dann hieß es, ja, wir müssen fahren. Für Matej, ne? Und dann sind wir die Lücke irgendwie zugefahren oder fast zugefahren und dann sind zwei von uns reingesprungen in die nächste Gruppe, quasi in die zweite. Und dann waren es aber auch nur noch so 30 Kilometer oder 40 bis ins Ziel. Und dann war mein Job erledigt und dann dachte ich mir, ja, ich fahre jetzt einfach weiter, was ich kann, ne? Weil jetzt aufgeben bringt auch nichts, da 30 Kilometer vom Ziel, eigentlich fühle ich mich noch ganz okay. Und dann bin ich einfach weitergefahren, am Ende komme ich mit Matej in der Gruppe an. Wir haben sogar noch die Gruppe vor uns eingeholt, so boah, 3 vor Ziel. Also wir waren nur 20 Sekunden hinter Van der Poel und keine Ahnung, da war noch hier Van Baarle. Die sind dann da zu viert gesprintet oder so. Und da war die Gruppe, in der ich war, war nur noch so 20, 30 Sekunden innen dran. Und da war es dann, hat es auch wieder am Kopf gelegen, dieses Kämpfen in den letzten 5 Kilometer für die Position. Da denke ich mir, das Rennen ist eh gelaufen. Und dann lasse ich so einfach die Beine ein bisschen hängen. Ich kämpfe dann nicht mehr für die Position, weil ich denke, wir sind jetzt eh im Ziel und der Sieg ist weg.
Ja, und eigentlich müsstest du genau da das Messer zwischen die Zähne nehmen und dann nochmal 3 Kilometer Vollkonzentration.
Und dann war unsere Gruppe so 20 Mann vielleicht. Und dann, ich bin kurz aufgestanden, 300 Meter vom Ziel, weil links war offen, dann bin ich links vorbeigefahren an ein paar und dann am Ende werde ich 26. So, das ist, wenn ich vielleicht gekämpft hätte für die Position, dann wäre auch ein besseres Ergebnis rausgesprungen. Aber das ist dann, wie ich gesagt habe, das ist, du stehst kurz auf und du merkst dann, da kommt nichts mehr. Und dann fahre ich halt dieselben Watt, die ich eigentlich im Stehen fahre, im Sitzen einfach weiter. So das letzte rausgepresst, so 600, 700 Watt. Weil da eigentlich kann keiner mehr aufstehen. Das ist, weil die ganze Energie vorher bei den ganzen Attacken, alles raus.
Ja.
Das Rennen ist eigentlich am Quarmond und Paterberg das letzte Mal hoch, da ist das Rennen zu Ende eigentlich.
Ja. Ich habe jetzt schon wieder Bock.
Also da ist die Ziellinie für die meisten. Weil da ist das letzte Mal, wo jeder nochmal einmal komplett all out drüber fährt. Und dann ist halt für einen Sprint, also ein richtiger Sprint ist das für mich nicht mehr da am Ende.
Ja. Geil. Schon wieder Bock auf Klassiker.
Ja.
Ja, wollen wir noch ein Fahrer-Bingo dranhängen, höre ich heute?
Ein bisschen Erfahrung ist ja da, ne?
Ein bisschen Erfahrung ist da, genau. Aus Spanien und so weiter. Wer aus deiner bisherigen Karriere, Teamkollege oder nicht, ist der beeindruckendste, lustigste, sympathischste, was auch immer, Fahrer, mit dem du so Zeit verbringen durftest? Wen würdest du immer wieder zu dir nach Hause einladen? Oder auch was anderes machen als Fahrradfahren gehen oder was auch immer?
Heino.
Habe ich mir jetzt gedacht.
da musste man gar nicht lange überlegen, ne?
Ja, Heino, Heino
guter Typ. Das ist so, in der Saison, wir fahren eigentlich nur Training immer. Das ist dann nur in der Off-Season, wo wir wirklich so auch privat mal irgendwie mal was trinken gehen abends oder was essen gehen. Aber in der Saison ist eigentlich kaum Zeit so richtig.
Gut, wer...
Weil Heino hat auch Familie, das ist nochmal was anderes.
Ja,
ne?
Das war der mit den mehreren Kindern.
Ja.
Okay, wer hat richtig genervt? Zweite Frage.
Boah. Eigentlich hatte ich nie irgendwie jemand so richtig krass Probleme. Also alle Zimmerkollegen, die ich bisher hatte, waren relativ ruhig. Jeder macht sein eigenes Ding. Mich stört keiner mit dem Schnarchen oder so. Aber da muss ich passen. Da eigentlich niemand. Gut.
Umgänglicher
so
Typ.
Im Rennen, man hat doch immer so einen Fahrer, den man so, wo man sich immer denkt, so, oh, warum ist der jetzt schon wieder so vor mir? Oder
im Rennen?
Ja.
Boah, halbe Feld. das halbe Feld. Das ist kein Witz.
Das ist halbe Feld. Von vorne.
Das halbe Feld ist so, oh Mann, ey, jetzt ist der schon wieder hier, ne? Lieber vor dem Fahren, ey, der geht mir auf den Sack. Aber es ist wirklich so, das sind so viele einfach, das kann man gar nicht beim Namen nennen, die Leute alle.
Ich kann mir vorstellen, dass Jascha Süderlin sich auch gut durchsetzen kann oder aufräumen kann da im Feld, wenn es nötig wird.
Ja, es sortiert sich von alleine aus, sage ich immer, ne?
Ja. Die Watt regeln auch das.
Die Watt regeln das.
Alright, ich bin zufrieden. Habt ihr noch Fragen, Freunde?
Nichts mehr hinzuzufügen, meinerseits.
Ja, ich bin eigentlich auch zufrieden so. Bin gespannt, wo Jascha Süderlin in 5 Jahren wohnt.
In 5 Jahren. Ja.
Du wahrscheinlich auch.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich weiß es noch nicht.
Wo in Italien ist denn die Wohnung?
90 Kilometer ins Land von Neapel.
Ah, ganz unten. Oh. Okay.
Also ist schon ziemlich im Süden.
Ja. Okay. Das ist ja auch krass. Das ist ja nochmal eine ganz andere Mentalität auch, ne? Als die meisten Deutschen das irgendwie kennen würden. Die meisten hängen ja oben im Norden rum.
Ja, also, ja. Da... Como,
schon,
Lugano,
schon
Waffe, da
ist schon Waffe, ne?
Da ist so ein bisschen mehr, das geht schon Schweiz-Deutsch-Mentalität so ein bisschen rein. Aber alles, was unterhalb von Bologna ist oder Florenz, das ist anderes Leben da unten.
Okay, aber da ist kurze Frage, wie ist denn das Training dann da? Also gibt es da irgendwie noch andere Radprofis oder Radfahrer?
Nee, da ist niemand. Das ist ein Ex-Profi, aber mit dem fahre ich auch nicht. der muss dann arbeiten oder der hat dann auch nie Zeit. Also im Winter, wenn ich da bin, dann fahre ich immer alleine.
Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ich hätte auch gedacht, dass er im Norden vielleicht dann ist, weil jetzt auch dann irgendwie ein Haus oder eine Ferienwohnung im Süden von Italien, da gerade die Ecke, ist jetzt auch nicht was Normales, ne? Also.
Ja.
Aber ist schön,
oder? Wie gesagt, das haben meine Eltern damals ausgesucht. Ich weiß auch nicht, wie sie da drauf gekommen sind, aber am Ende ist es nicht so schlecht da.
Ja. Nee, wir waren mit dem Giro da ja auch damals, als ich den gefahren bin, und es ist eine sehr roughe Ecke, also von den Menschen her, aber halt natürlich trotzdem auch irgendwie Italien und schön, ne? Aber es ist halt komplett anders als im Norden, ne?
Ja.
Okay, interessant.
Nee, auch das mit dem Auto dort zu fahren ist echt nicht leicht. Also da gibt es wenige Regeln.
Ja. Ey, das ist so krass, Mann. Das ist halt echt wirklich, wenn du dir Italien vorstellst, denkst du halt wirklich Maxa bis Florenz, ne? Und das war's dann. Und danach.
Ja.
So Sizilien kennt man irgendwie auch noch.
Festland Italien im Süden war ich auch noch nie. Ich war auf Sizilien, ja, aber...
Ja doch, Neapel und so ist schon geil, ja. Mann. Aber es ist auf jeden Fall, gibt es auch Ecken, der, als Tourist fühlt sich nicht mehr ganz so wohl dann da. Aber ist halt schon irgendwie cool, so Amalfi-Küste und sowas. Das ist schon ganz nice, ja. Okay.
Gut, dann können wir dich beim nächsten Giro auch als Experten zu Rate ziehen, wenn es durch diese Gegend geht. Kannst du uns ein paar...
Ja, nee, ich hab auch schon die Etappe angeguckt.
Ah, ja.
Zum Teil, nicht die komplette Etappe, aber zum Teil für nächstes Jahr. Neapel.
Okay.
Neapel. Alles klar.
Sehr geil.
Gut. Jascha, vielen Dank.
Danke dir.
Danke euch für die Einladung.
Ja, wir drücken dir die Daumen für die Klassiker und dass du gut durch den Winter kommst.
Und für Neapel.
Danke. Danke, ja.
Danke dir.
Ciao. Tschö.
Danke, ciao.